Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 16. Lufthunger von Uli Hauser aus Stern Nummer 17 vom 17. April 2019. Gelesen von Günter Schossböck. Der Frühling kommt wieder. Jetzt ist die Zeit, sich gehen zu lassen. Draußen, in der Natur. Es tut Körper und Seele so gut. Bald wird die Wiese wieder brummen, werden Bienen summen und Hummeln säuseln. Knospen springen und Blüten blühen. Was ist das Leben schön? Nach trüben Tagen freuen wir uns auf Ostern, das Fest des Frühlings. Auch hier, im Tal der Gelster, oberhalb der Werra, wo der Winter noch nicht weichen will. Die Nächte sind kalt, aber der Wind ist herrlich lau und das Licht wird heller mit jeder Woche. Die ersten Veilchen sind zu finden und das Wachsen will nicht enden. Wohlan und raus mit euch an die frische Luft, aus der Welt Getümmel ins satte Grün. Die Wälder warten und auch die Vöglein sind schon da. Amsel, Drossel und der Specht. Er pocht auf eine neue Zeit. Matthias Plüger steht vor seiner Wiese. Weit hinten dehnt sich der Wald. Auf einem Faltblatt notiert er, was für das große Flattern angerichtet ist. Der Bauer hat weiße und rote Lichtnelke gesät, wilde Möhre und Wiesensalbei, Borretsch, Goldlack, Esparsette. Namen wie aus einem Poesiealbum. 41 verschiedene Blumen und Kräuter sind es. Die Goldmarie aus dem Märchen, sagt er, mag auf einer solchen Wiese aufgewacht sein. Pflüger kann durch das Panoramafenster seiner Pension den Pflanzen beim Blühen zusehen. In Weißenbach, einem kleinen Dorf nicht weit vom Hohen Meißner, wo Frau Holle wohnen soll. Auf einem ausgedehnten Hochplateau mit steil abfallenden Hängen und Pflanzenarten wie Silberwurz und Schildfarn, die hier in einem eher frostigen Klima seit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren überdauern konnten. Märchenhaft ist die Gegend, durch die einst die Gebrüder Grimm zogen. Und nicht weit weg von den großen Städten, deren grauen Mauern wir nun entfliehen. Hier ist Deutschland in seiner Mitte. Und einer von vielen reizenden Landstrichen, die zum Landstreichen einladen, zum Schlendern, Streunen und Flanieren. Jetzt ist die Zeit. Das Wunder der Schöpfung wiederholt sich aufs Neue. Der Vorhang lichtet sich für ein Feuerwerk des Lebens. Viel Schnee war nicht, wohl aber Sturm und Regen. Nun trocknet die Sonne Straßen und Pfade. Und unser Körper, träge geworden über die dunklen Wochen und wintermüde, will sich recken und teilhaben an jenem Zauber, der jedem Anfang innewohnt. Verwandeln wollen wir uns in Lindenlüften und frischem Duft. Goldgelb schon die Erlen und weiß die Weiden. Lerchen steigen auf in lauten Schwärmen und lustig flattern Kraniche. Was weit weg war, findet jetzt wieder Heimat. Lebenslust alles. Ein tiefes und ruhiges Glück. Rauszeit, endlich. Und jetzt steh auf und geh. Der Muskel, der uns dabei helfen könnte, den sitzen wir die längste Zeit platt. Der Gluteus Maximus klingt wie der letzte große Dinosaurier, lebt aber noch, da am Gesäß und langweilt sich. Man könnte ihn beschäftigen, wenn man zum Beispiel Kniebeugen machte mit ausgestrecktem Arm, aber wer macht das schon? Dieser Gluteus war mal dafür gedacht, den Oberschenkel in der Streckung zu stabilisieren. Ohne ihn wäre aus dem aufrechten Gang nie etwas geworden. Aber jetzt hängt er bei den meisten durch, weil keiner mehr weiß, wofür der eigentlich da ist. Die meisten von uns sind Sitzenbleiber und für fast jede Arbeit braucht man einen Stuhl. Unsere Sehnsucht aber ist Bewegung. Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag. Das Blühen will nicht enden, schreibt Ludwig Uhland in einem Gedicht. Und in einem längst vergilbten Bestseller über das Wandern von vor über 100 Jahren findet sich neben Frische und Anmut ein Wort, das in diesen Wochen unser Liebling ist: Lufthunger. Ein tiefes und ruhiges Glück, unterwegs zu sein. Gleichmäßig der Schritt, ruhig der Atem. 200.000 Kilometer des Landes sind als Wanderwege befestigt. Wie feine Adern durchziehen sie die Republik. Ein knappes Viertel der Fläche definiert das Bundesamt für Naturschutz als unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. Als solcher gilt ein Gebiet von mindestens 100 Quadratkilometern, in dem, wie es heißt, Tageswanderungen unternommen werden können, die vom Verkehr weder akustisch noch visuell beeinträchtigt werden. Von diesen Freiräumen, in denen keine Bahnstrecken, Bundesstraßen oder Schifffahrtskanäle das Land teilen, gibt es derzeit noch 471. Sie konzentrieren sich vor allem in Gebieten mit geringerer Bevölkerungsdichte, wie im Nordosten Deutschlands, in den waldreichen Mittelgebirgsregionen und im Alpenvorland. Und immer noch sind Entdeckungen möglich, in keinem Reiseführer verzeichnet und abseits der Straße, solche, denen man über den Weg läuft. Die Rhön bietet solche Überraschungen, das obere Franken, das untere Odertal. Hier Wasser und Weite, Wiesen und Weiden, wilde Wölfe wildern wieder, ein Landschaftsgemälde geformt von der Eiszeit und bewahrt von Männern wie Michael Succo, ohne den in Deutschland die Natur weniger Schutz genösse. Ein imposanter Kerl mit mächtigem Bart, dieser Biologe, heimatverbunden und ein Global Player. Nach der Wende bewahrte er in der letzten Volkskammersitzung knapp 200 Großflächen vor Asphalt und Glyphosat. Heute reist er um die Welt, um zum Beispiel in Aserbaidschan oder der Mongolei Biosphärenreservate und Nationalparks einzurichten. Wandersmann Succo, unterwegs mit Schlapphut und Safarijacke, ist Landschaftsleser, Vogelkundler, Spaziergänger. Mit ihm unterwegs zu sein, bedeutet andauerndes Bedauern darüber, im Biologieunterricht nicht genug aufgepasst zu haben. Deutschland, sagt Succo, ist trotz allem und hier und da unentdecktes Terrain und schaut begeistert einem Bartgeier hinterher, mit breiten Flügeln der wohl größte Vogel Europas, wie er hoch und hell über den Dingen schwebt. Frühling heißt auch, Hummeln im Hintern zu haben. So sagen die Menschen seit dem Mittelalter, suchen sie andere Wörter für einen Aufbruch. Unter den Wildbienen sind Hummeln die ersten, die nun im Frühling abheben. Ausgestattet mit einem besonderen Talent. Hummeln zittern sich regelrecht warm, um die zum Fliegen notwendige Körpertemperatur von 30 Grad zu erreichen. Dies gelingt, weil sie im Winter eine Extraportion Nektar in ihrer Honigblase speichern und so, selbst bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, auf Frühblühern wie Märzenbecher oder Krokus so plötzlich aus bretthartem Boden ins Licht gewachsen, landen können. Frühblüher, auch so ein Sehnsuchtswort in diesen Tagen. In denen das Leben erwacht und die Liebe und die Lust. Das lange Licht kitzelt auf der Haut, wärmt mit Wonne und lässt die Welt leuchten. Ist Melatonin, das müde macht, das Hormon des Winters, gilt Serotonin als der Botenstoff des Frühlings. Er lässt Knospen springen und Herzen hüpfen. Dieser Muntermacher findet sich bei fast allen Wesen, Pflanzen, Pilzen und den Tieren. Serotonin dämpft Sorgen und Kummer. Dopamin ist auch noch so ein Stimmungsmacher. Und mit all dem hat die Sonne zu tun. Sie sorgt für gute Laune. Und wir wollen auch in den Wald, wo Drosseln schlagen und Lurche laichen. Die Nachtigall kommt grad zurück. Und die Igel trollen sich. Ein halbes Jahr lang haben sie geschlafen. Ihr Erwachen dauert Stunden. Der Frühling kommt mit Macht. Alles ist angerichtet. Das alte Laub absorbiert das Licht der Sonne so gut, dass am Boden die Temperatur leicht auf 40 Grad ansteigt und jedes Wachstum beschleunigt. Pflanzen erkennen Jahreszeiten an der Länge des Lichts. Sie treiben ihre Blüten aus, wenn sie mit Hilfe von Eiweißen in ihren Blättern erkennen, dass die dunklen Tage weniger werden. In Wurzelstöcken oder Knollen gespeicherte Energie gibt den Frühblühern Kraft, rasch zu sprießen. Und wo Pflanzen, da Insekten, wo Insekten, da Vögel. Das Spiel kann neu beginnen und das Leben nimmt seinen Lauf. Über Jahrhunderte haben Dichter den Wald besungen, fremd und sonderbar und doch vertraut. Wörter, weich und zart gefunden, morgenrötlich, wunderbarst. Jetzt aber beugen sich Mediziner und Wissenschaftler über Wurzeln und Geäst und können erklären, was die Denker nur fühlten. Bäume beruhigen. Der Blutdruck sinkt, die Stimmung steigt. Vom unsichtbaren Saum, der sich um Bäume legt, profitieren auch wir. Sogenannte Phytonzyden, ätherische Duftstoffe schützen alles, was im Wald wächst, vor Krankheitserregern und Schädlingen und regen auch in uns das Wachstum von Killerzellen an, die Krankheiten im Körper bekämpfen. Diese Gesundheitspolizei bleibt uns eine Woche erhalten, wenn wir nur einen Tag im Wald verbringen. Bäume beruhigen den Geist. Die Japaner haben aus dem neuen Wissen um den Wald eine Gesundheitslehre gemacht. Dort verordnen Ärzte gestressten Patienten die Gesellschaft von Bäumen. Shinrin-yoku heißt so viel wie Waldbaden. Ab ins Gehölz und einfach mal nichts tun. Was Bäume alles können sollen? Verdauungsprobleme lösen? Das Immunsystem stärken? Die Sinne beruhigen? Forest Therapy ist der neueste Forschungszweig der Naturheilkunde. Wald hilft. Amerikanische Forscher fanden heraus, dass Gefangene weniger Ängste hatten und weniger Medikamente brauchten, wenn sie aus ihren Zellen heraus Bäume im Blick hatten. Und die Ärzte eines der größten Spitäler Norwegens haben Krankenzimmer aus Holz eingerichtet, auf das die Patienten schneller gesunden. Bilder von Bäumen im Fernsehen oder auf Fotos beruhigen den Geist. Fast keine Werbung kommt ohne Grün aus. Wir fühlen uns wohl mit der Farbe. Psychologen nennen die in uns wohnende Liebe zur Natur Biophilie, um mal ein Fremdwort zu bemühen. Ein Waldspaziergang, das weisen immer mehr Forscher nach, bringt bereits nach 5 Minuten Entspannung. Weil unser Ohr alles mitbekommt und wir immer checken müssen, welches Geräusch uns gefährlich werden kann, ist ja sonst immer Alarm. All der Lärm, all das Rauschen. Es muss erkannt und verarbeitet werden. Das macht müde auf die Dauer und nervt. Der Wald aber reizt uns nicht so sehr, dass wir uns hier aufregen müssten. So kommen wir in eine Ruhe hinein, die himmlisch sein kann. Denn unser Kopf ist auch dann aktiv, wenn es scheinbar gerade nichts zu tun gibt. Er ist nicht nur dafür da, Probleme zu lösen oder schwierige Bewegungen zu koordinieren, sondern eben auch, sich Ruhe zu gönnen, in den Tag zu träumen. Wenn wir also immer mal wieder eine Pause oder einen Gang machen, werden jene Regionen in unserem Kopf aktiviert, die für das Vorstellungsvermögen und das selbstbezogene Denken zuständig sind. Diese Fähigkeit zur Selbstregulation ist in jedem Menschen angelegt. Schenke keinem Gedanken Glauben, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern, sagte Nietzsche. Und auch das, so wenig als möglich sitzen. Wohlan, so lasst uns wandern und wundern, flink und fröhlich auf und davon. So ein erhabenes Gefühl, aus eigener Kraft vorangekommen zu sein. Wir fühlen uns wohl, wenn sich Hügel erheben und wieder senken und schöne Bäume zu sehen sind, unter denen man Schutz findet und Schatten. Behütet sein wollen wir und nicht erschreckt werden von allzu rauer Natur. Urwald, Wildnis, Moor und Heide mögen unter Naturschutz stehen. Aber die meisten Wanderer gehen lieber am Waldrand entlang. Das sagt Wanderforscher Rainer Brämer, der sich als Soziologe Gedanken macht darüber, wie und wo die Leute am liebsten laufen. Und wie sich ihre Erwartungen mit Erlebnissen füllen lassen. Dass man in Bachtälern der Strömung entgegengeht und auf offener Fläche immer wieder ein bisschen Wald ist, zur Abwechslung. Ach, du grüne Neune! Herrlich nun, draußen zu sein. Das Leben steht in vollem Saft, wie man so sagt. Am besten schmeckt dieser von der Birke. Klar und farblos, leicht süßlich. Und er soll gut für die Galle sein und gegen die Gicht, was schon die Germanen wussten. Jedes Jahr zapft Maria Salome Hoffmann davon ein paar Tropfen für den Hausgebrauch ab und schließt, das sei erwähnt, bevor es hier nun Beschwerden gibt, nach der Bohrung die Wunde mit Baumwachs ab. Die Naturführerin wohnt im Hunsrück in einer Blockhütte an einem Hang. Das Fernglas ersetzt ihr das Fernsehen. Blaumeise, Grünspecht und Rotkehlchen tirillieren in den Walnussbäumchen, und so langsam färbt sich die Wiese vor der Hütte gelb und rosa und weiß. Ach du grüne Neune! Dieser Satz entstammt möglicherweise dem Frühling. Es ist die schönste von mehreren Erklärungen, als die Menschen früher auf die ersten Kräuter warteten, auf Gundermann, Giersch und Gänseblümchen, Brennnessel und Bärlauch und Löwenzahn, Sauerampfer, Spitzwegerich, Schafgarbe. Sie kamen am Gründonnerstag in die Suppe. 3 mal 3, das war die magische Zahl. Sie steht für Geburt und Leben und Tod. Reich an Mineralien und Vitaminen bringen diese Kräuter den Körper auf Trab. Maria Salome Hoffmann kocht die Suppe gern überm Lagerfeuer. 2 Jahre lebte die Wildnisexpertin im Salzkammergut, in einer selbstgebauten Höhle, mit 7 Schläfern und Mäusen als Gesellschaft und manchmal einem Fuchs auf dem Schlafsack. Eines Morgens lag er da. »Ich freue mich unbändig auf den Frühling«, sagt sie. Er ist mir die liebste Jahreszeit. Als Wildnispädagogin bietet sie Kurse im Spurenlesen oder im Erkennen von Heilpflanzen an, unterrichtet ihre Gäste in der Kunst der Vogelsprache und auch in der des Umherschweifens. Dieses zutiefst beglückenden Gefühls, ohne Plan loszulaufen und durch den Wald zu rascheln. Vorbei an buckligen Bäumen und rissigen Rinden. Sich treiben zu lassen, die Bäche entlang und die Berge hoch. Ein Wohlergehen einfach so. Der Hunsrück ist auch eine rechte Wandergegend. Karges Leben und kalte Winde in den Hochlagen. Und fast übergangslos geht es in die warm-trockene Weinbaulage an Mosel und Nahe. Altholzreiche Buchenwälder mit Mooren am Hang. Blockschutthalden voll Flechten und versteckte Sensationen wie das Baibachtal, wo neben gluckerndem Schmelzwasser Wildkatzen streunen. Und Maria Salome Hoffmann am Wochenende manchmal ihren Schlafsack ausrollt. So viel zu lernen. Über Land und Leute und heute und früher. Lernen leitet sich aus dem altgermanischen Lisnojan ab, was so viel bedeutet wie einer Spur folgen. Und die Tage teilen sich in Aufbruch und Ankunft. Die Welt am Morgen und die Stimmung am Abend. Der Ruf der Lerchen und bald auch der Duft der Linden. Das Gehen beruhigt. Es macht gelassen und wärmt von innen. Was hart ist, wird weich, und das gilt nicht nur für Blasen, gegen die es Pflaster gibt. Ein Geheimtipp am Ende sei hier noch verraten. Ein Gebiet wie aus der Zeit gefallen. Auf der Schwäbischen Alb. Und erst seit etwas mehr als 10 Jahren zum Staunen und Wandern freigegeben. Ein ehemaliges Truppenübungsgelände bei Münsingen. Das ist bei Gomadingen. Das ist bei Reutlingen, so ungefähr. Über das der Wind pfeift und Schäfer ziehen. Eine Landschaft ohne Landwirtschaft und Flurbereinigung, von der Biologen sagen, so mag es hier auch schon vor 150 Jahren ausgesehen haben. Das ist nun schwer zu überprüfen. Aber auch ohne diese Annahme verzaubert die Landschaft. Der Himmel, groß und gewaltig, Kuppeln in sanftem Schwung, leise wellt der Saum der Wipfel, Wacholder und Weißbuche auf weiten Grasflächen. Das hier ist ein Paradies für Gebirgsgrashüpfer, Steinschmätzer, Kreuzkröte. Sie verlässt bei steigenden Temperaturen ihr Winterquartier, nimmt ihr Männchen Huckepack und hüpft zum Laichplatz am Teich. So lasst uns schlendern, streunen, stromern, gemächlichen Schrittes und leichten Fußes, solange der uns noch trägt. Denn das Leben ist Wanderschaft. Auch der Mensch ist mit jeder Sekunde ein anderer, es heißt ja auch Stoffwechsel. Wir werden anders mit jedem Tag, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Wie viel Frühling bleibt uns noch, von nun an? Und singen sollten wir auch. Ein Einfall nur für ein neues Lied, die erste Zeile irgendwo in den Kopf gekrochen, auf einem dieser herrlichen Wege, vielleicht in der Lüneburger Heide, vielleicht am Staffelberg, vielleicht in der Lausitz, zwischen Weidekätzchen und Windröschen, einem letzten Wintereinbruch und der ersten Ahnung wohliger Wärme. Das Lied fängt so an. Die Luft ist blau, das Tal ist grün, drum lasst uns in den Frühling ziehen. Und dann wird die Wiese brummen. Alles muss raus, das ist die Lösung im Frühling. Vor allem ich muss raus, keine Frühjahrsmüdigkeit vorschützen, Silvestervorsätze nicht ein, Fastenzeit nicht durchgehalten, jetzt aber die dritte Chance nutzen. Die Gartenmöbel werden abgespritzt, der geschützte Olivenbaum ausgepackt, die Gießkanne wird positioniert, das Fahrrad entstaubt, die Vespa startklar gemacht, meine Joggingschuhe passen noch, der Dom ist das Ziel. Werde mich noch heute für den Köln-Marathon anmelden. Naja, für den Halbmarathon, aber immerhin. 13. Oktober, da kann das Training ja vielleicht doch erst nach Ostern beginnen. Fienchen, mein rauher Dackel, über die dunklen Monate zu einem Zotteltier mutiert, wird zwangsgeschoren und wirkt um Jahre jünger und um Kilo leichter. Kommt jetzt in den Fahrradkorb zur ersten Eifeltour. Knapp 30 Kilometer bis zum Lieblingsziel Burg Niedecken. Vor allem, weil das Essen im Burgrestaurant so gut ist. Der Winter ist besiegt, kein Rotwein mehr, ab sofort leichter Sommerwein und zurück nehme ich den Regionalzug. Bettina Böttinger, 62, Fernsehmoderatorin, lebt in Köln. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf mein Rad zu steigen und durch die Stadt zu düsen. Berufsbedingt habe ich ja wenig Zeit, und umso mehr freue ich mich, wenn ich zu Hause in Berlin sein kann. Gerade jetzt, wenn es überall nach Frühling duftet und die Leute gut gelaunt draußen sitzen, wird mir dann schnell der Weg zum Ziel. Mit meinem E-Bike sind auch schon mal 30 Kilometer bis zum Schlachtensee drin. Dort ist es etwas ruhiger als am benachbarten Wannsee. Und es gibt eine Reihe an coolen Locations, die auf einen Stopp für etwas Süßes einladen. Das darf ich mir dann natürlich wieder abstrampeln, wobei die Betonung auf »darf« liegt. Oft ist mir aber auch nach mehr, dann zieht es mich an die Kieler Bucht. Das schaffe ich natürlich nicht mit dem E-Bike, dafür kann ich aber meine Familie im Auto mitnehmen. Auch da bin ich übrigens elektrisch unterwegs. Jetzt im Frühjahr ist an der Küste die Saison noch nicht angerollt, aber die Strandkörbe stehen bereits. So lässt sich prima die Natur mit der frischen Seeluft genießen, ohne dass Massen die Sicht versperren. Jürgen Vogel, 50, Schauspieler, lebt in Berlin. Ich bin Sternzeichen Siebenschläfer und eigentlich ein ziemlicher Outdoor-Muffel. Wandern oder Radfahren, das ist nicht so meins. Und wenn die Winterjacke gut genug ist, kann der Frühling von mir aus ruhig ein bisschen später kommen. Aber auch mich zieht es jetzt öfter raus. Gerade habe ich zum Beispiel Altglas weggebracht. Die Tage sind milder, das ist gut, das ist schön. Es kommt wieder ein bisschen mehr Leben. Früher war ich oft im Treptower Park oder im Hamburger Stadtpark unterwegs, bis ich vor einem Jahr festgestellt habe, dass die Grünanlagen etwas Nachgebautes sind. Seitdem gehe ich am liebsten mit meinem Hund in einen der vielen Wälder in Berlin und Umgebung. Das finde ich noch besser, als einfach im Park rumzulatschen. Ich mag aber auch die Steilküste an der Ostsee bei Ahrenshoop. Das ist einer der schönsten Plätze in der Natur, die ich in Deutschland kenne. Dendemann, 44, Musiker, lebt in Berlin. Unsere Sinne sind auf Natur ausgerichtet. Luft, Licht, Wärme und Grün. Peter Wohlleben erklärt, warum der Wald im Frühling das perfekte Wohlfühlpaket bietet. Herr Wohlleben, warum verspüren wir gerade jetzt den dringenden Wunsch rauszugehen? Weil wir das Defizit an Licht, Wärme und frischer Luft aus den vergangenen Monaten ausgleichen wollen. Im Winter sitzen wir am liebsten auf der Couch. Das hat evolutionär den Vorteil, dass der Körper wenig Energie verbraucht. Im Frühjahr fahren wir den Körper wieder hoch. Überall ist Aufbruchstimmung. Die Bäume treiben aus, die Fledermäuse wachen aus dem Winterschlaf auf, die Vögel beginnen zu brüten, die ersten Tierkinder werden geboren. Warum sollten wir die einzigen Wesen sein, die im Frühling nicht zu neuer Aktivität erwachen? Was macht die Natur mit uns, wenn wir draußen sind? Sie erdet uns. Unsere Sinne sind auf Natur ausgerichtet und nicht auf Schreibtisch, Computer, Tablet. In einer künstlichen Umgebung werden sie nicht vollständig genutzt. Auch unser Geist ist im Alltag sehr einseitig ausgelastet. Das können wir draußen wieder gerade biegen. Deswegen empfinden wir einen kalten Lufthauch oder ein paar Regentropfen im Gesicht als erfrischend. Wo finden wir Natur in ihrer ursprünglichen Vielfalt? In Kulturlandschaften, vor allem auf einer Wiese mit möglichst verschiedenen Blumen, je artenreicher, desto besser. Wir können aber auch in einen Stadtpark gehen, uns unter einen Baum legen und ausspannen, etwa im Tiergarten in Berlin, der sich über die Jahrhunderte einigermaßen unversehrt gehalten hat. Natur und Stadt schließen sich also nicht aus? Im Gegenteil. Es gibt zwar einen Grundpegel an Lärmbelastung, die Luft ist sehr trocken, dazu kommt die Feinstaubbelastung, trotzdem können wir auch in der Stadt an Natur teilhaben. Die Artenvielfalt ist dort mittlerweile oft größer als in Agrarlandschaften. In Berlin zum Beispiel herrscht die höchste Habichtdichte der Welt. Für Vögel sind Häuser nur komisch geformte Felsen. Wo erholen wir uns am besten? Am Meer, in den Bergen und in alten Laubwäldern. Die gibt es überall, sogar in Großstädten. Wenn wir im Laubwald sind, nehmen wir teil an der chemischen Baumkommunikation und unser Blutdruck sinkt. Das passiert unbewusst. Nadelbäume hingegen geben an heißen Tagen einen intensiven Geruch ab. Das ist Stresskommunikation, das tut uns nicht gut. Sie sagen, der Laubwald ist unser Zuhause? Weil unsere Gehirnentwicklung stark ans Feuer und die Zubereitung warmer Mahlzeiten gebunden ist, haben wir evolutionär eine enge Bindung an Holz und an Bäume. Deshalb fühlen wir uns auch so wohl, wenn wir aus den künstlichen Räumen, die uns im Alltag umgeben, in den Wald zurückkehren. Was können wir von Bäumen lernen? Absolute Entschleunigung und Solidarität. Bäume kooperieren über ihre Wurzeln. Ihre Kindheit dauert 200 bis 300 Jahre. Die meisten Menschen schaffen es auch in der Natur nicht, einen Gang zurückzuschalten. Sie sehen den Wald nur als Kulisse, um Strecke zu machen und ein Fitnessprogramm zu absolvieren, mit einem genauen Zeitplan wie im Alltag. Deswegen begrüße ich das sogenannte Waldbaden sehr. Das ist die japanische Tradition, in den Wald zu gehen und ihn in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Ja, wir können runterkommen, uns entspannen und schauen, was ist da überhaupt. Das können wir aber auch sehr schön von Kindern lernen. Wenn Erwachsene sie nicht zur Eile drängen, machen sie genau das. Sie toben sich im Wald erstmal aus, dann werden sie langsam und pulen oft stundenlang an toten Baumstämmen rum, auf denen Käfer rumkrabbeln. Wie wirken sich Sonnenlicht und frische Luft auf unser Wohlbefinden aus? Wir alle brauchen Wärme und leben eigentlich viel zu weit im Norden. Sonnenlicht wirkt stimmungsaufhellend. Aufgrund seiner Infrarotwärme durchströmt den Körper ein intensives Wohlgefühl. Dazu kommen die Farben des Waldes. Man weiß, dass allein der Blick auf die Bäume zur Gesundung kranker Menschen beiträgt. Die Kombination aus frischer Luft, hellem Licht, Wärme, grüner Farbe, das ist das perfekte Wohlfühlpaket. Und dann fängt es an zu regnen und zu stürmen. Auch diese Reize tun uns gut. Viele zahlen einen Haufen Geld dafür, ans Meer zu fahren, weil das Wetter dort häufig besonders rau ist. Dabei können wir das genauso gut zu Hause erleben. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Wenn wir uns jedoch darauf einlassen und uns wetterfest kleiden, sind schnell alle Bedenken verflogen. Nass muss keiner werden. Es geht nur darum, dass wir mal Regen und kühlen Wind ins Gesicht bekommen. Dann fühlen wir uns wie kleine Helden. Das hat etwas von einem Mikroabenteuer. Wo gehen Sie persönlich am liebsten raus? In Wälder, die so naturbelassen wie möglich sind. Die gibt es überall in Deutschland, leider nicht genug, aber daran kann man ja arbeiten. Besonders schön ist der Steigerwald in Bayern mit den dicken alten Buchen. Was machen Sie, um draußen abzuschalten? Bei Gartenarbeit wie Holzhacken oder Kartoffelsetzen kann ich mich vollkommen entspannen. Waldspaziergänge mit mir sind dagegen eher anstrengend, weil es mir schwerfällt, meinen professionellen Blick abzulegen. In einem fremden Wald schaue ich zuerst, was dort die Förster gemacht haben. Das ist oft nicht so schön. Das große Niesen. Viele Pollenallergiker haben das Gefühl, dass die Natur in diesem Jahr besonders unbarmherzig ist. Die Nase läuft, die Augen jucken. Aber warum? Und was kann man dagegen tun? Haben Allergiker dieses Jahr stärker zu leiden als sonst? Anders als 2018 war schon der Februar mit seinen milden Temperaturen und vielen Sonnenstunden ein für den Pollenflug besonders günstiger Monat, wie der Deutsche Wetterdienst bestätigt. Vergangenes Jahr traf es Allergiker erst ab dem sommerlich anmutenden April. Wie es 2019 weitergeht, ist noch nicht klar. Die ersten Gräserpollen könnten aber schon in der Osterwoche auf uns niedergehen. Welche Faktoren bestimmen, wie schlimm eine Saison wird? Tageslänge und Temperatur spielen natürlich eine wichtige Rolle. Und da zeigt sich bereits der Klimawandel. Die Blüte von Hasel und Erle, auch Birke und Gräsern, schiebt sich früher ins Jahr. Doch nicht alle Pflanzen reagieren gleich. Zudem können Pollen unterschiedlich aggressiv ausfallen, so dass die Konzentration in der Luft allein noch kein Maß für die Heftigkeit der allergischen Beschwerden ist. Ist nur das Frühjahr Pollenzeit? Keineswegs. Nach einer kurzen spätherbstlichen Erholungsphase kann es jedenfalls im Dezember schon vereinzelt mit Hasel und Erle wieder losgehen. Die Pollenzeit endet erst im darauffolgenden Oktober und November, wenn auch Beifuß und Traubenkraut keine Pollen mehr ausstoßen. Was ist überhaupt eine Allergie? Vereinfacht gesagt, ein Irrtum unseres Immunsystems. Was an sich überlebenswichtig ist, die Abwehr gefährlicher Eindringlinge, richtet sich im Fall einer Allergie gegen einen Feind, der keiner ist. Haut- und Schleimhäute schütten dann Entzündungsbotenstoffe wie Histamin aus, die den Rest erledigen, Pusteln und Juckreiz beispielsweise. Dazu werden Sekrete gebildet und Asthmatikern zieht es die Atemwege zusammen. Allein in Deutschland kennen 12 Millionen Pollenallergiker solche Symptome. Warum sind Allergien unter den Menschen so unterschiedlich verteilt? Weil zum Beispiel das Immunglobulin E, kurz IgE, als Teil des Immunsystems nicht bei allen Menschen in gleicher Menge vorkommt. Eigentlich soll IgE Würmer und Parasiten bekämpfen. Doch kann ein Überschuss an IgE zu jenen Fehlsteuerungen führen, die eine Allergie ausmachen. Die Vererbung spielt dabei eine große Rolle. Doch müssen zu den genetischen üblicherweise noch Umwelt- oder Verhaltensfaktoren kommen, damit eine Erbanlage aktiviert wird. Stimmt es, dass Stadtkinder eher betroffen sind als die vom Land? Es gibt aus der Forschung Hinweise darauf, dass eine frühe Kindheit auf dem Bauernhof oder auch inmitten anderer Kinder, ob in der Kita oder zu Hause, das Allergierisiko senkt, weil das Immunsystem mit vielen Erregern beschäftigt ist. Ist ein Risiko allerdings nachgewiesen, sind Tiere nicht unbedingt hilfreich. Zumindest zu Katzen sollte dann Abstand gehalten werden. Durch Haustiere entstehen aber keine Allergien. Was hilft gegen die Beschwerden? Bei einer ausgeprägten Pollenallergie bleibt schlimmstenfalls ein Umzug ins Hochgebirge oder an die See, wo die Belastung zumindest erheblich geringer ist. Ansonsten gibt es Mittel gegen die Entzündungssymptome, kortisonhaltige Präparate etwa oder Antihistaminika, deren Einsatz aber jeweils ärztlich abgeklärt werden sollte. Auch eine Art Umprogrammierung, Hyposensibilisierung ist möglich, bei der dem Immunsystem nach und nach beigebracht wird, einen Feind aus der Liste zu streichen. Das klappt aber nicht in jedem Fall und ist langwierig. Kann sich die Empfindlichkeit von Allergikern im Laufe des Lebens verändern? Ja, auch wenn das nicht bei allen Formen gleich ist. Bei Pollenallergien immerhin scheint es so zu sein, dass das Immunsystem mit dem Alter ein bisschen träger wird und somit auch die Folgen seiner Fehlentscheidungen weniger heftig ausfallen. Allerdings beobachten Ärzte zunehmend Ältere, bei denen eine Allergie neu auftritt. Kann eine Allergie sogar verschwinden? Im Prinzip ja, wenn etwa gewichtige Kofaktoren wegfallen. Das Rauchen aufgeben ist in jedem Fall nützlich. Abspecken scheint Übergewichtigen zu helfen, auch bei Asthma. Vor allem bei Kindern, die unter Hautallergien leiden, können die Beschwerden nach ein paar Jahren von allein verschwinden. Allerdings bekommen es viele später im Leben mit Heuschnupfen oder Asthma zu tun. Gibt es ein Mittel, das Allergien ein für alle Mal auslöscht? Obwohl intensiv daran geforscht wird, ist zumindest für den Routineeinsatz, etwa zur Hemmung von IgE, noch kein Präparat oder Verfahren in Sicht. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de. Internet www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brailledatenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10 BIC WEL ADE 8 LXXX.